Der mächtigste Mann der Welt. Nein, die Rede ist nicht von US-Präsident Biden und auch nicht vom Papst oder Chinas Präsident Xi. Es geht um Narendra Modi, Premierminister des bevölkerungsreichsten Landes der Welt, Indien. Wer Indien verstehen will, muss sich diesen Mann und seine verschiedenen Gesichter anschauen. Das machen wir zusammen mit ARD-Indien-Korrespondent Peter Hornung. In Indien wird gerade gewählt. Wer ist der Mann, der auch in den nächsten 5 Jahren in Indien ganz an der Spitze stehen will, um die größte Demokratie der Welt zu führen? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 31. Mai. Und morgen ist der letzte Wahltag in Indien. Hallo Peter.
Hallo, grüß dich. Wir sind in einem Ort, der heißt Ayodhya. Ayodhya ist ein heiliger Ort für die Hindus. Das ist ein Ort im Norden Indiens. Und in dieser Stadt Ayodhya, da wurde Anfang dieses Jahres ein Tempel eröffnet, und zwar an einer ganz bestimmten Stelle. Das ist ein Gebäude, so ein hinduistischer Tempel, der aus mehreren Teilen besteht. Vorne eine große weiße Treppe und dann geht man hinein und das ist dann das Allerheiligste. Da darf man eigentlich als Nicht-Hindu gar nicht rein. Ich war dort, ich durfte nur bis zum Tempel, aber nicht rein. Und trotzdem wurde von drin übertragen, trotzdem waren da Fernsehkameras, haben das auch gezeigt. Das Interessante an diesem Tempel war, der war zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig, ist bis heute noch gar nicht fertig. Er sollte aber eingeweiht werden, weil die Wahlen anstanden, weil es wichtig war für Narendra Modi, dass das eben im Vorfeld der Wahlen tatsächlich zum Thema wird, dass er damit quasi auch Wahlkampf machen kann. Und das war sehr erfolgreich.
Hamare Ram Agai.
Der Ram-Tempel, muss man wissen, war ein Versprechen von Premierminister Narendra Modi. Und zwar hat er schon vor Jahrzehnten, da war er schon Politiker und Aktivist, aber noch nicht Premier, da hat er gesagt, ich verspreche euch, dass an dieser Stelle in der Stadt Ayodhya dieser Ram-Tempel wieder gebaut wird. Und das ist eben das Interessante, das ist eine Stelle, da stand früher eben gar kein hinduistischer Tempel, sondern da stand bis 1992 eine Moschee.
Einen Tag nach den Ereignissen in Ayodhya, wobei Hindu-Fanatiker die Babri-Moschee dem Erdboden gleichgemacht hatten, sind die politischen und religiösen Auswirkungen verheerend. In vielen Städten Indiens ist Ausgangssperre verhängt worden, um ein Blutbad zwischen Hindus und Moslems zu verhindern.
Damals haben Hindu-Fanatiker diese alte Moschee, die da seit Jahrhunderten stand an diesem Ort, zerstört. Die sind darauf mit Hämmern an die Wände, die haben alles eingerissen und dann waren nur noch Trümmer übrig. Und das Ganze führte dann zu Unruhen, wo viele Menschen auch gestorben sind. Der Hintergrund dieser Aktion war, dass sie gesagt haben, da wo die Moschee gebaut wurde, vor Jahrhunderten, da stand früher ein Hindu-Tempel und wir haben quasi nur eine historische Gerechtigkeit geschaffen.
Also, das ist ein religiös umkämpfter Ort. Und der Mann, über den wir heute sprechen, der indische Premier Narendra Modi, der war auch vor Ort und der Tempel war für ihn ein wichtiges Wahlkampfthema. Wie ist er dort aufgetreten?
Das wurde ja live übertragen im ganzen Land und Millionen Menschen in Indien haben da zugeschaut. Und auch da wurde in der Bildsprache Narendra Modi als der oberste Priester inszeniert. Und um ihn herum waren Priester, die haben ihm sekundiert, die haben ihn unterstützt, aber die waren im Grunde nur Beiwerk. Er war ganz oben und er war dort ein Zeremonienmeister, ein Priester und kein Politiker.
Und was hat er bei dieser Einweihung vom Tempel gesagt?
22. Januar 2024.
Er hat dieses Datum erstmal überhöht. Das war der 22. Januar 2024. Da hat er gesagt, das ist nicht irgendein Datum im Kalender, sondern der Beginn einer neuen Ära. Und zwar der Ära, wo Lord Ram wieder auf die Erde gekommen ist. Und jetzt nach Jahrhunderten der Geduld, unzähligen Opfern, in Klammern der Hindus natürlich, ist unser Lord Ram wieder angekommen. Und natürlich ist die Botschaft dabei, ich habe es möglich gemacht, dass Lord Ram hier wieder ankommt. Und er hat es auch gleich verknüpft mit der Vergangenheit, mit der Geschichte. Und er sagte dann eben auch, wir haben uns befreit vom Denken der Sklaverei. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das ist der Kolonialismus. Da sind die Briten dabei. Da sind aber auch die Mogulen dabei. Da sind quasi die muslimischen Gewaltherrscher aus vorigen Jahrhunderten, die vor den Briten hier in Indien geherrscht haben, dabei. Und da geht es natürlich auch wieder gegen die Muslime.
Das ist also klar politisch. Andererseits erzählt er da diese Heilsgeschichte im Priestergewand. Also verschwimmen bei Narendra Modi die Grenzen zwischen Politiker und religiösem Führer?
Es gab zum Beispiel auch Plakate. Also Ram ist ein wichtiger Gott im Hinduismus. Der wird mit so einer blauen Haut dargestellt. Es gibt ein Plakat, da führt Narendra Modi, der Premierminister, führt Ram an der Hand. Das heißt also, eigentlich ist Narendra Modi derjenige, der diesen Gott führt. Und das ist auch eine Bildsprache, wo man sieht, was damit ausgedrückt werden soll. Nämlich, dass Narendra Modi jenseits der Tatsache, dass er Premierminister ist, eben auch fast eine religiöse Figur ist, eine göttliche Figur sogar. Vor wenigen Wochen hat er sich einmal im Interview, man könnte fast sagen, er hat sich so ein bisschen verplappert, ich weiß es nicht, wie soll man das einordnen, weil sowas hat er noch nie vorher gesagt. Da hat er tatsächlich gesagt, dass er zur Überzeugung gekommen sei, dass Gott ihn gesandt habe.
Okay, also wie der Messias, von Gott gesandt, das klingt für mich jetzt erstmal schon ein bisschen nach Größenwahn. Diese Vermischung von Staat und Religion, ist das etwas, was Modi erst in die indische Politik gebracht hat?
Ich würde sagen, Indien ist von der Verfassung her, von dem, wie es gegründet wurde, her ein säkulares Land. Es gibt auch eine Trennung zwischen Staat und Religion, eigentlich. Aber in den letzten Jahren, durch alles das, was Modi tut, hebt er sie auf. Das ist alles noch so in der Verfassung drin, wie das von den Gründungsvätern dieser Republik hier angelegt wurde. Aber im Grunde hat sich das schon sehr gewandelt. Dadurch, wie die Regierung, dadurch auch wie Narendra Modi im Alltag agiert. Er tritt auf wie ein religiöser Führer. Insofern ist das so, tatsächlich, dass sich das, was Indien eigentlich sein soll, schon längst gewandelt hat. Und das liegt daran, dass hier Hindu-Nationalisten regieren, dass diese Hindu-Nationalisten auch einen Hindu-Staat vor Augen haben, die Hindutva, und alle anderen sind irgendwie so ein bisschen in der zweiten Reihe oder ganz draußen.
Und würdest du sagen, es sieht danach aus, als könnten die mit dieser Forderung Erfolg haben? Also, dass Indien eben keine säkulare Demokratie ist, sondern ein hinduistischer Gottesstaat?
Es kann sein und ich würde sagen, es geht auch wirklich in diese Richtung mit großen Schritten. Es ist eine ganz einfache Rechnung für die Regierung, für die BJP, für die Hindu-Nationalisten. Es sind über 1 Milliarde Hindus in diesem Land. Das heißt, wenn wir die gewinnen und die gewinnen wir auch über Religion, dann ist es tatsächlich so, dass wir dieses Land regieren können und dieses Land auf lange Zeit regieren können. Da sagt Narendra Modi, da sagen seine Leute, ihr seid ganz oben, ihr habt eine bedeutende Religion. Es gibt sogar so Stimmen zwischendurch, da heißt es also eine Religion mit mehr Göttern, also eine polytheistische Religion, die ist einer monotheistischen wie dem Islam, dem Christentum, dem Judentum überlegen. Und dieser Chauvinismus, der sich da äußert darin, der gefällt vielen Menschen und deshalb ist es so erfolgreich.
Es ist die größte Abstimmung der Welt. Rund 970 Millionen Menschen sind in Indien aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Eine gigantische logistische Herausforderung, die ihre Zeit braucht. In 7 Phasen geben die Inderinnen und Inder ihre Stimme ab, bis Anfang Juni.
In Indien wird gerade gewählt, in der größten Demokratie der Welt, wie ja häufig gesagt wird. Erzähl uns mal ganz kurz, wie das abläuft. Worüber stimmen die Inderinnen und Inder da gerade ab?
Wir haben jetzt gerade die Unterhauswahlen, die laufen über 6 Wochen mit 7 Wahltagen und wir haben ein Unterhaus, wir haben ein Oberhaus und das Unterhaus ist die wichtigere Kammer, wo die Gesetze eben zunächst gemacht werden. In der Zentralregierung, da führt die BJP, da führen die Hindu-Nationalisten ein Parteienbündnis an und die regieren jetzt inzwischen seit 10 Jahren und es sieht eben gut aus, dass sie auch noch weitere 5 Jahre regieren können.
Und warum gucken wir so genau auf Narendra Modi?
Ja, Modi ist der Spitzenkandidat der Hindu-Nationalisten, der BJP. Er ist derjenige, der seit 10 Jahren hier regiert. Er würde wieder Leader of the House, also der Chef der größten Fraktion im Unterhaus werden, wenn seine Partei gewinnt. Und damit hätte er auch das Recht, wieder Premierminister zu werden. Und er ist eigentlich auch Indien. Er verkörpert dieses neue Indien und die anderen wirken alle viel kleiner gegen ihn. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt keine Figur, keine ähnlich charismatische Figur, auch in Indien, die ihm irgendwie das Wasser reichen könnte. Man kann ganz viel haben gegen Modi. Es gibt ganz viel Kritik an Modi. Aber selbst ich sage manchmal, es gibt so etwas in mir, wo ich so eine gewisse, wie soll ich sagen, Bewunderung eigentlich kaum verhehlen kann, wie dieser Mann Politik macht, wie er sich verkauft. Das ist etwas, was Bewunderung vielleicht so ein bisschen hervorruft, aber ab und zu auch beängstigend ist und verstörend.
Okay, also du schwankst zwischen Bewunderung und Verstörung, aber bei der Mehrheit in Indien kommt er ja offenbar sehr gut an. Womit?
Das ist eine Radiosendung, Mann ki Baat, eine monatliche Radiosendung, in der auftritt wie ein Landesvater, wie der unterhaltsame Nachbar. Er lacht mal, ja, er macht Scherze, er erzählt Geschichten aus seinem Leben und er wirkt sehr nahbar. Also ich kenne kaum einen Politiker überhaupt, auch jetzt außerhalb von Indien, der sowas so gut macht und der damit hunderte Millionen Menschen erreicht mit so etwas, die irgendwie so das Gefühl haben, dass er auch bei ihnen zu Hause ist. Der sie nicht wie bei einer Wahlkampfveranstaltung anschreit, auffordert oder so, der nicht distanziert ist wie der Oberpriester oder der Staatsmann, sondern der sehr nahe ist und der eben auch Musik mag zum Beispiel oder auch gutes Essen. Er findet eigentlich überall statt. Also wenn wir auf die sozialen Medien gehen, da ist es so, er ist auf allen Kanälen. Da sieht man diese Bilder. Er sitzt irgendwie versonnen am Strand und schaut aufs Meer, ja. Oder er ist in irgendeinem Tempel versunken in Gedanken und betet. Aber dahinter steht eine Maschinerie von Leuten, die ihm zuarbeiten, die mit ihm zusammenarbeiten, die überlegen, was ist denn gut und was könnte ihn denn in gutem Licht auch dastehen lassen.
Wie sehr inszeniert er sich denn insgesamt als Mann des Volkes?
Das macht er auf jeden Fall. Er selbst zum Beispiel führt immer wieder seine Geschichte an. Er ist Sohn eines Teeverkäufers aus Gujarat. Er sagt auch immer, schaut mal auf mich. Ich habe da selber Tee verkauft, bevor ich in die Politik gegangen bin, bevor ich weggegangen bin von dort. Und es ist auch eine Inszenierung im Gegensatz zu anderen, nämlich zur Opposition. Es gibt ja die große Kongresspartei. Das ist eine Partei, die über Jahrzehnte hinweg Indien regiert hat. Das sind die Gandhis. Das sind die Gandhis und Nehrus. Es war Indira Gandhi, die Premierministerin. Es war Rajiv Gandhi, der war Premierminister. Jetzt ist es Rahul Gandhi, der Enkel von Indira Gandhi. Und der ist Oppositionsführer. Und dem kann man natürlich vorwerfen, wenn man sich so inszeniert wie Modi. Schau dich doch an, du kommst aus einer Familie, du hast deine Macht geerbt. Du bist nur deshalb Spitzenkandidat dieser Partei, weil du diesen Namen trägst. Du bist das nicht, weil du das geleistet hast, sondern nur, weil du mit diesem Namen geboren wurdest. Und du kennst überhaupt nicht die Probleme der Menschen.
Und die Tatsache, dass er also als Mann des Volkes in Anführungszeichen sich inszeniert als jemand, der eher arm oder wenig wohlhabend geboren ist und jetzt eben Politiker geworden ist, Ist diese Verbindung etwas, was auch wichtig ist in einem Land mit so großen sozialen Unterschieden wie Indien?
Das ist auf jeden Fall eine Erzählung, die gut funktioniert, die gut verfängt. Und das ist etwas, wo die Menschen auch sagen, ja, ich kann das auch werden. Modi Ji, also Herr Modi, das ist so quasi so eine sehr höfliche Anrede, Modi Ji, der hat das auch geschafft. Der ist aus kleinen Verhältnissen groß geworden. Und das ist ein Versprechen, was er auch immer wieder sagt, wo er sagt, schaut mich an, schaut, was aus mir geworden ist. Und ich mache eine Politik, ich forme dieses Land so um, damit ihr diese Chancen auch habt.
Also das ist so das Gesicht, mit dem sich Narendra Modi nach außen gerne zeigt. Auf der einen Seite haben wir jetzt schon gehört, als religiöser Anführer, aber auch als Mann des Volkes. Was sind die anderen Gesichter von Narendra Modi?
Das war bei einer Veranstaltung, bei einer Wahlkampfveranstaltung am Tag nach dem ersten Wahltag, am 21.04. war das. Das war eine Veranstaltung mit tausenden Leuten da. Und die sind auch alle als Modi-Anhänger da gekommen. Die hatten alle Klamotten in Safranfarben, also in den Farben der Hindu-Nationalisten an. Die waren enthusiasmiert. Die haben am Anfang zugejubelt und am Ende noch mehr.
Und was hat er da gesagt? Welches Gesicht hat er gezeigt?
Ja, wie soll ich sagen? Das ist eigentlich eher der Hasspriester. Das ist ein hässliches Gesicht. Und das zeigt sich bei Modi eigentlich relativ selten in diesen Jahren. Also früher, er war mal Ministerpräsident von Gujarat, gab es auch Interviews, wo er eigentlich rausgelassen hat, wie er wirklich denkt. Aber das ist in den letzten Jahren sehr abgeschliffen worden. Er hat Leute in seiner Partei, die auch gerade gegen Muslime hetzen, aber er selber hat das nicht gemacht. Aber vor ein paar Wochen, am Anfang der Wahlen, da war der plötzlich wie verwandelt. Da war der richtig aggressiv und hat gegen Muslime gehetzt. Und das hat viele Menschen hier vor den Kopf gestoßen, weil sie von ihm das nicht erwartet hatten. Es gibt viele Muslime in diesem Land, die ihn unterstützen. Die sehen in ihm den Landesvater, die sehen in ihm vielleicht den Staatsmann, denjenigen, der große Sozialprogramme macht oder die Wirtschaft voranbringt. Und die blenden gerne aus, dass seine Hindu-Nationalisten eigentlich muslimfeindlich ist.
Und wenn er damit also auch potenzielle Wähler oder Anhänger brüskiert hat, warum dann dieser plötzliche Wandel?
Man hat am ersten Wahltag gesehen, in einigen Regionen war die Wahlbeteiligung deutlich niedriger als vor 5 Jahren. Das heißt, um die Hindu-Wähler, um die auf die Straße zu bringen, in die Wahllokale zu bringen, das war möglicherweise der Hintergrund, weshalb er so aufgedreht hat plötzlich. Weil mit Angst lassen sich Leute mobilisieren. Und ich glaube, das ist eine gute Erklärung für diese Rede.
Wie hat er da versucht, Angst zu schüren bei den Hindus im Lande?
Da geht's einfach um die Sozialprogramme. Da geht's darum, wer bekommt etwas. Man kann sagen, wenn die anderen dran kommen, dann werden die das Geld des Staates anders verteilen. Dann kriegen die Muslime mehr als ihr. Das ist Angstmache und Hass wird verbreitet damit und damit mobilisiert man sie. Und zweitens ist es so, dass er die Muslime ja auch als die bezeichnet, die mehr Kinder haben. Das ist ja quasi auch so ein Moment, was in Europa von Hetzern, von Rechtsextremen immer mal wieder angeführt wird, dass die mehr Kinder kriegen und dann quasi am Ende mehr sind. Und damit wollte er den Menschen Angst machen. Er hat die Muslime auch Eindringlinge genannt. Und Eindringlinge ist auch nochmal ein relativ perfider Begriff. Der hat eigentlich 2 Aspekte. Auf der einen Seite sind es die Menschen, die als Muslime geflohen sind aus Nachbarländern in den letzten Jahrzehnten nach Indien, zum Beispiel aus Myanmar, die Rohingya, oder auch aus Afghanistan zum Beispiel. Und gleichzeitig heißt Eindringlinge, das sind die Muslime aus dem Mittelalter, die irgendwann mal nach Indien gekommen sind und da die Hindu-Tempel zerstört haben. Auch das schwingt mit, wenn er sagt Eindringlinge.
Ja, wie geht's denn muslimischen Menschen in Indien, dass sie da als Eindringlinge bezeichnet werden?
Die waren ziemlich schockiert. Wir sind zu Studentinnen gegangen vor der Islamischen Universität hier in Delhi und haben die eben gefragt, was sie davon halten.
It is highly Islamophobic, so to say. I mean, you cannot just say nasty things being a prime minister. It really adds on to the already lit up election environment.
Die haben den Eindruck, dass sie an den Rand gedrängt werden, dass Muslime Bürger zweiter Klasse werden, dass sie sich entweder unterordnen, in die zweite Reihe gehen oder eigentlich dieses Land verlassen können. Das ist in den letzten Jahren schon immer wieder großes Thema gewesen. Es gab hier auch Pogrome gegen Muslime, auch hier in Delhi. Es gab immer wieder Auseinandersetzungen und es gab immer wieder Momente, wo Muslime gesagt haben, wir werden hier benachteiligt, wir werden hier um unsere Rechte gebracht.
Also Modi ist religiöser Oberpriester. Modi ist der nahbare Mann des Volkes. Modi ist aber zumindest in diesem Wahlkampf auch xenophober Hassprediger. Und dann hast du ihn jetzt auch mehrmals schon als Staatsmann bezeichnet. Wie tritt er da auf?
Your Majesties, Your Highnesses, Excellencies, Ladies and Gentlemen.
Der G20-Gipfel, der war vergangenen September, also September 2023 in Neu-Delhi. G20 war eine Riesenveranstaltung hier in Indien. Alles hier in Delhi war damit tapeziert. Und das hatte eine extrem große Bedeutung für die indische Regierung. Und das hat sie eben auch den Leuten gesagt.
Was war da die Botschaft?
Ihr seid immer schlecht behandelt worden. Ihr seid auch nicht nur von den Kolonialmächten, sondern überhaupt in der Welt schlecht behandelt worden. Man hat runtergeschaut auf Indien. Jetzt schaut man nicht mehr runter. Jetzt schaut man auf unsere Bedeutung, auf unser großes Wirtschaftswachstum. Wir sind plötzlich wer? Und das ist etwas, was bei den Menschen hier sehr, sehr gut ankommt. Und wo die anderen, ehrlich gesagt, auch die Opposition dann, die wirken wie Zwerge. Und Narendra Modi und seine Leute haben diese tollen Bilder mit Macron, mit Scholz, mit Biden, mit Putin auch zu anderen Gelegenheiten. Und man sieht einfach, der kann mit allen.
Du hast gesagt, Modi erzählt den Menschen, dass vorher auf sie herabgeschaut würde und jetzt Indien wichtig ist. Ist das auch das Gefühl bei den Menschen, dass sie zuvor nicht ernst genommen wurden?
Ja, das ist das Gefühl und das ist auch ein Teil der Wahrheit. Ich meine, da muss man sich an die eigene Nase fassen. Wie nehmen wir denn Indien wahr? Was ist denn Indien für uns? Und jedes Mal, wenn man darüber berichtet, dass Indien bei bestimmten Dingen vor uns ist, bei der Digitalisierung zum Beispiel, ja, dass in Indien Dinge digital gehen, die in Deutschland irgendwie in 10 Jahren wahrscheinlich noch nicht digital sind. Indien ist tatsächlich unterschätzt und Indien muss immer wieder hinnehmen, dass andere auf das Land runterschauen. Und da holt er die Menschen da ab, wo sie sind und gibt ihnen etwas, was ihnen fehlt und so. Und das wird aber eben auch noch übersteigert durch diesen Hindu-Nationalismus.
Wie viel hat das mit Indiens Vergangenheit und Kolonialismus zu tun?
Das hat sehr viel mit Kolonialismus zu tun. Indien hat eine jahrhundertelange koloniale Geschichte. Es waren ja nicht nur die Briten hier, es waren die Franzosen hier, die Portugiesen, es waren die Niederländer hier. Indien war ja erstmal ein Subkontinent, der ausgebeutet wurde. Und das ist ein Trauma, was in Indien sehr lange auch fortgesetzt wurde. Die letzten Kolonialisten sind aus diesem Land 1961 vertrieben worden. Das waren die Portugiesen. Die musste man aus dem Land bomben, richtig, aus den paar Städten, in denen sie noch waren, Goa unter anderem. Und das ist etwas, was tief sitzt. Und gleichzeitig ist es aber auch etwas, was so, wie soll ich sagen, so ein bisschen Knetmasse für die Politiker heute ist, wo sie immer wieder sagen können, guck mal, wie die auf euch runterschauen, guck mal, was die von Indien halten und jetzt schaut mal, was ich aus Indien gemacht habe. Die Deutschen kommen hier, letztes Jahr haben sich deutsche Ministerinnen und Minister hier die Klinke in die Hand gegeben und haben sich gegenseitig übertroffen, zu betonen, wie wichtig dieses Land ist. Und das tut denen Menschen hier sehr gut. Und es zahlt immer auf den Namen, auf die Person Narendra Modi ein.
Das heißt, er schafft es, diese Entwicklung eines ganzen Landes mit seiner Person zu verbinden.
Absolut. Und seine ganze Politik ist eine einzige Inszenierung. Und er ist omnipräsent. Ich fahre hier durch eine Straße, überall Plakate, neues Staatsprogramm. Überall steht Narendra Modi, überall ist ein Bild auch. Ob jetzt ein neuer Zug irgendwie eingeweiht wird, ob ein neuer Flughafen eingeweiht wird, Tempel natürlich oder neues Sozialprogramm. Alles Gute in der Politik Indiens wird mit dem Namen Narendra Modi verbunden und das ist für die Menschen hier dann einfach synonym.
Narendra Modi hat also mehrere Gesichter, die du uns jetzt schon gezeigt hast. Da ist das Gesicht vom Oberpriester, vom religiösen Führer, aber auch das freundliche Gesicht der Mann aus dem Volke, das Gesicht vom großen Staatsmann. Aber eben auch, du hast gesagt, ein hässliches, ein böses Gesicht von einem Mann, der gegen die muslimische Minderheit hetzt. Was würdest du denn jetzt sagen, was ist denn das wahre Gesicht von Narendra Modi?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kennt keiner. Dieser Mann ist hinter so vielen Masken, dass das kaum zu sehen ist. Es gibt Momente in seiner Vergangenheit, wo man glaubt, dieses wahre Gesicht zu erkennen. Es gibt ein Interview, das ist schon 22 Jahre alt, damals mit der BBC. Und da wurde er als Chief Minister von Gujarat gefragt, was denn so sein größter Fehler gewesen war. Zuvor gab es schwere Unruhen in Gujarat. Es wurde ihm auch vorgeworfen, dass er diese Unruhen, da sind Hindus auf Muslime losgegangen, es gab viele Tote, dass er diese Unruhen hat laufen lassen, ohne seine Polizei hinzuschicken und das erst nach 3 Tagen gemacht hat. Und da schaut er die Interviewerin ganz böse an und sagt, der schwerste Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich die Medien frei habe laufen lassen. Ich habe den Medien nicht genug Grenzen gesetzt. Und das sagt er mit einer Stimme, wo man richtig Angst bekommt, wo es einem richtig kalt den Rücken runterläuft.
You've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently?
Yes. One area where I was very, very weak. And that was how to handle the media.
Das klingt jetzt auch nicht gerade nach besonders demokratischen Plänen für die Zukunft.
Nein, das ist auch nicht so. Wir erleben hier einen Umbau des Staates. Wir hören immer, dass es die größte Demokratie der Welt ist. Ja, es sind demokratische Wahlen, aber so die B-Note, um es mal salopp zu sagen, die fällt nicht so gut aus. Die Opposition wird deutlich eingeschränkt. Es werden Oppositionspolitiker verhaftet unter fadenscheinigen Vorwänden. Es passieren ganz, ganz viele Dinge in diesem Land, die eigentlich zeigen, dass dieses Land zumindest in Richtung illiberale Demokratie geht, wenn nicht sogar autokratische Züge bekommt.
Und Peter, gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, dass Modi verliert? Oder steht das eigentlich schon fest?
Nein, ich sehe es nicht, dass Modi verliert. Es wäre schon eine Niederlage, würde er weniger Stimmen bekommen als beim letzten Mal. Aber alle hier in dem Land gehen davon aus, dass er weiter regieren kann. Die Frage ist eben, mit welcher Mehrheit. Und dann werden wir eben sehen, wie schnell dieses Indien umgebaut wird. Es wird ein anderes Indien sein am Ende seiner Amtszeit. Die Frage ist, wie anders? Und das wird sich jetzt auch an diesem Wahlausgang bemessen.
Vielen Dank dir, Peter.
Sehr gerne. Hat mir viel Freude gemacht.
Peter Hornung ist Korrespondent im ARD-Studio in Neu-Delhi. Aus Indien berichtet Peter regelmäßig zusammen mit seiner Kollegin Charlotte Horn im Podcast Die Korrespondenten in Neu-Delhi. Verlinken wir euch in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Kaspar von Au. Produktion Jacqueline Bretschek, Jonas Teichmann, Konrad Winkler und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch mit einem ganz anderen Thema. I Will Survive, der Kampf gegen die AIDS-Krise. Es geht darum, wie sich die queere Szene in München der 80er Jahre gegen ein neues Virus beweisen muss. Und gegen eine diskriminierende Politik. Und das klingt ungefähr so.
Stell dir vor, du bist in einem coolen Club und sitzt am Bartresen. Der dunkle Raum hinter dir, der ist voll mit Männern, die alle durcheinander reden, mit Bier anstoßen oder gerade zusammen runtergehen in den Keller. Aber du bestellst den nächsten Drink. Und dann sagt der Barkeeper auf einmal was Merkwürdiges.
Da gibt's irgendeine Krankheit, die soll Schwule befallen.
Genau so klingt das damals, als AIDS nach München kommt. Unser neuer Podcast beginnt im Jahr 1982. Die queere Community ist auf sich gestellt. Denn in Bayern setzt die Regierung jetzt nicht auf Aufklärung, sondern auf Ausgrenzung. So hart wie nirgendwo sonst in Deutschland.
Dieser Rand muss dünner gemacht werden, er muss ausgedünnt werden.
Ich bin Philipp Süwert und das ist I Will Survive, der Kampf gegen die AIDS-Krise. In 6 Folgen erzählen wir euch die Geschichte von queeren Menschen, die während der AIDS-Epidemie ums Überleben gekämpft haben. Es geht um ihre Angst.
Das war dann richtig Panik. Hab ich was?
Um ihr Leben mit HIV.
Ich hatte insgesamt 12 Tabletten am Tag zu nehmen und es war mir ununterbrochen kotzübel.
I Will Survive, der Kampf gegen die AIDS-Krise, findet ihr ab sofort in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.